Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
Und wir diskutieren heute über die Familienpolitik. Da gab es zuletzt ja ziemlich viel Zoff in der Ampelkoalition. Es geht um die Kindergrundsicherung und das Elterngeld, um Ehegattensplitting und Witwenrente, um nur einige Punkte zu nennen. Es geht aber auch um ganz grundsätzliche Fragen. Was wünschen, was brauchen Familien heute an Unterstützung? Und wie müsste eine moderne, zeitgemäße Familienpolitik eigentlich aussehen? Darüber wollen wir diskutieren, heute im Wortwechsel mit Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, und mit den Familienpolitikerinnen Silvia Breher von der CDU-CSU und Nina Stahr von Bündnis 90 Die Grünen. Ganz herzlich willkommen in die Runde, schön, dass Sie dabei sind.
Danke für die Einladung.
Frau Almendinger, endlich streiten wir über Familienpolitik, das haben Sie in dieser Woche in einem Beitrag für Zeit Online geschrieben. Was gefällt Ihnen an diesem Streit so sehr?
Mir gefällt an diesem Streit sehr, dass endlich mal auf den Tisch kommt, dass unsere Familienpolitik nicht aus einem Guss ist, dass sie ganz unterschiedliche Akzente setzt. Wenn es darum geht, eine partnerschaftliche Familie zu haben, dann passt beispielsweise das Elterngeld nicht, weil das Elterngeld ja eine gleiche Teilung von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Sorgearbeit prämiert, aber nicht, wenn die Erwerbsarbeit gleich verteilt ist unter den Erwachsenen, dann bekommt man von diesem Familiensplitting gar nichts raus. Und da finde ich, dass sozusagen das, was in den Parteiprogrammen steht, sich widerspricht mit der tatsächlichen 1958 eingeführten Regelung des Ehegattensplittings.
Frau Breher, stimmen Sie dazu? Wie sehen Sie das aus Sicht der CDU-CSU? Ist die Diskussion über neue Wege in der Familienpolitik überfällig?
Ja, an der Stelle stimme ich komplett zu. Es ist so wichtig, dass wir endlich über Familien und über Familienpolitik, vor allen Dingen auch über Kinder in Deutschland sprechen. Und deswegen gefällt mir diese Diskussion, diese Themen, die aufploppen, sehr. Und ich bin mal gespannt, über welche wir heute diskutieren.
Frau Stahr, in der Öffentlichkeit entsteht der Eindruck, die Ampelregierung ist sich mal wieder nicht einig. Sie weiß nicht, was sie will, auch nicht in der Familienpolitik. Das kann Ihnen als grünen Politikerin eigentlich nicht gefallen, oder?
Ja, für mich als Grünen-Politikerin und für meine ganze Partei und Fraktion ist ganz wichtig, dass wir einen Fokus auf die Förderung von Kindern legen in der Familienpolitik. Das bedeutet, wir wollen weg von beispielsweise nur der Förderung der Ehe. Das hat ja auch Frau Almendinger gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen uns fragen, wie können wir Familien eigentlich so unterstützen, dass es wirklich zeitgemäß ist. Da ist für uns die Fokussierung auf Kinder ganz, ganz wichtig, sozial gerecht ausgestaltet, und deswegen setzen wir uns so sehr für die Kindergrundsicherung ein.
Frau Almendinger, die Frage nochmal an Sie. Sie schreiben ja auch, Deutschland hinkt in der Familienpolitik der Realität, also dem, was sich junge Familien wünschen, meilenweit hinterher. Woran eigentlich machen Sie das fest?
Das mache ich daran fest, dass wir beispielsweise bei den Partnerschaftsmonaten sehr, sehr große Diskrepanzen haben. Wir sehen, dass nur 47% der Väter überhaupt Elternzeit nehmen. Bei den Frauen sind es 100% fast. Und wenn man sich die Dauer anschaut, sind die Diskrepanzen noch größer. Da ist es bei allen Vätern gerechnet bei 1,7 Monaten. Und bei den Frauen sind es über 12 Monate. Und genau das hat natürlich langwierige Konsequenzen für den Arbeitsmarkt und für die ganz, ganz vielen Lücken, die wir dann sehen bei den Gehältern, aber auch bei den Pensionen und Renten. Und ich finde es etwas verwunderlich, dass wir uns dann darüber aufregen, über diesen Gender Pay Gap, aber gleichermaßen ja in unseren Grundfesten das in einer gewissen Weise befördern durch die Anreize, die eben viel stärker auf Frauen ausgerichtet sind als auf Männer.
Frau Breher, Frau Stahr, das würde ich an Sie fragen. Ist das eine Folge einer verfehlten Familienpolitik von falschen Anreizen, wie Frau Almendinger sagt?
Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle ein bisschen abschichten. Also wenn wir uns jetzt nur das Elterngeld anschauen und ist das Elterngeld ein Erfolg oder nicht, dann ist das zunächst mal ein großer Schritt, ein CDU-Schritt, den wir gemacht haben als Union, hin zur Möglichkeit, Zeit zu Hause zu verbringen und dafür dann eben aber auch eine Lohnersatzleistung zu bekommen, die Mut zum Kind macht. Und diese Entscheidung für Mütter oder Väter, können natürlich beide nehmen. Ist, glaube ich, der Gamechanger in Deutschland gewesen. Aber dieses Thema Elterngeld müssen wir weiterentwickeln und können es nicht an der Stelle stehen lassen, wo es ist. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel Luft nach oben. Und auch in der aktuellen Diskussion darüber, das Elterngeld in der Spitze deutlich zu kappen, also die Grenze zu halbieren, ist, glaube ich, das völlig falsche Signal, wenn wir auf der anderen Stelle darüber sprechen, das Elterngeld weiterzuentwickeln, den Eingangsbetrag, den Ausgangsbetrag zu dynamisieren und insbesondere auch Selbstständige da mit in den Blick zu nehmen. Und auch das Elterngeld kann nur ein erster Schritt sein hin zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Frau Stahr, wie sehen Sie das? Was heißt Weiterentwicklung des Elterngelds?
Also Frau Preher hat ja gerade zu Recht gesagt, die CDU hat damals das Elterngeld eingeführt und es ist ein Erfolgsmodell. Dem stimme ich tatsächlich zu. Was aber ein Problem ist und von Anfang an beim Elterngeld ein Problem war diese Aufteilung 12 Monate. Und wenn der Partner, und ich sage jetzt hier der Partner, weil es in der Regel eben der Partner ist, der Vater des Kindes meistens, auch noch zusätzlich mindestens 2 Monate nimmt, dann sind es insgesamt 14 Monate. Das heißt, diese Aufteilung, die Frau ist ein Jahr beim Kind zu Hause, der Vater macht auch ein bisschen was, die wurde damit eigentlich eher zementiert als aufgeweicht. Und deswegen haben wir Grüne auch damals von Anfang an gesagt, es braucht eine andere Aufteilung. Wir hatten damals einen 8+8+8 Modell ins Spiel gebracht. Also 8 Monate der Vater, 8 Monate die Mutter. Und wenn sie das beide nehmen, dann bekommen sie sozusagen als Bonus nochmal 8 Monate obendrauf. Das hätte ich für sehr viel sinnvoller gehalten. Man kann dann natürlich, das hat mit Finanzierbarkeit zu tun, darüber diskutieren, reicht auch 7+7+7 oder 6+6+6, was auch immer. Bei der Länge werden wir sicher gleich auch nochmal zur Frage der Kita-Platzversorgung und so weiter kommen. Wann können Eltern eigentlich wieder arbeiten gehen? Wie viel Zeit sollten sie zu Hause sein? Wie viel individuelle Entscheidung muss da auch möglich sein? Insofern glaube ich tatsächlich, ja, das Elterngeld ist gut, ist eine gute Idee gewesen, aber die Ausführung war von Anfang an falsch und das führt uns zu den Problemen, die wir jetzt haben, dass eben Partnerschaftlichkeit durch das Elterngeld explizit nicht so stark gefördert wird, wie wir uns das gewünscht hätten. Und da müssen wir schauen, dass wir das ändern, dass wir beispielsweise die Partnermonate erhöhen und so weiter. Und hier muss ich ehrlich sagen, wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass wir das Elterngeld dynamisieren wollen, dass wir Partnermonate ausweiten wollen und so weiter. Und hier erwarte ich dann tatsächlich auch, dass wir das so umgesetzt bekommen und sowohl der Finanzminister als auch der Kanzler sich an diese Abmachungen halten.
Da klingt ja eine gewisse Skepsis durch. Sicher sind Sie nicht, dass Sie das noch in dieser Legislatur durchkriegen?
Naja, auch das hat ja Frau Preher eben schon angesprochen, die Kappung des Elterngelds bei den Besserverdienenden. Wir haben eine Vorgabe gehabt vom Finanzministerium aufgrund der geänderten Haushaltssituation, wie sie jetzt eben aufgrund des russischen Angriffskriegs ist, dass Geld im Familienhaushalt gespart werden muss. Und da hat sich unsere Familienministerin Lisa Paus entschieden, bei den Menschen zu sparen, die es am ehesten ausgleichen können. Nichtsdestotrotz haben wir ganz klar gesagt, das ist gleichstellungspolitisch problematisch, weil es dazu führt, dass Frauen in besser verdienenden Ehen sozusagen oder Partnerschaften jetzt wieder stärker vom Mann abhängig sind, als sie das gewesen wären, hätten sie Elterngeld bekommen. Und es führt natürlich auch wieder dazu, dass in diesen Einkommensklassen wieder noch weniger Väter Elternzeit nehmen. Und das ist gleichstellungspolitisch ein Problem. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, bei Familien zu sparen, ist genau der falsche Ansatz. Stattdessen sollten wir beispielsweise klimaschädliche Subventionen einschränken. Allein das Dienstwagenprivileg 3 Milliarden Euro pro Jahr. Das Umweltbundesamt hat gesagt, 2018 65 Milliarden Euro pro Jahr an klimaschädlichen Subventionen ausgegeben. Da finde ich, da kann man deutlich einsparen. Und dann wäre nämlich die Dynamisierung des Elterngeldes, die Kindergrundsicherung, all die anderen Vorhaben, die wir haben im Koalitionsvertrag, gar kein Problem mehr.
Also war das vielleicht keine ganz so gute Idee von Frau Paus, diese Kappung des Elterngeldes in die Diskussion zu bringen? Jetzt entsteht der Eindruck, die Regierung will bei den Familien sparen.
Naja, was heißt von Frau Paus die Idee? Frau Paus hat ja explizit, sie hat von dem Staatssekretär im Finanzministerium eine Aufforderung per Brief bekommen, beim Elterngeld zu sparen. Daraufhin hat sie darauf hingewiesen, welche Folgen das hätte. Und das Finanzministerium hat darauf hingewiesen, dass trotzdem diese Summen einzusparen sind. Und wenn sie das aus einem anderen Bereich ihres Haushalts machen möchte, kann sie das gerne tun, aber einzusparen sind die Summen. Wenn aber über 90% des Haushaltes und davon der Löwenanteil im Elterngeld und eben über 90 insgesamt in gesetzlichen Leistungen gebunden sind, wo hätte sie denn dann sparen sollen? Sie spart ja auch bei allen anderen Programmen, beispielsweise freiwilliges soziales Jahr, wird jede vierte Stelle eingespart. Ich finde das fatal. Wir alle finden das fatal. Aber wenn es diese krassen Sparvorgaben vom Finanzministerium gibt, ist es nicht eine Entscheidung der Familienministerin, sondern eine Entscheidung des Finanzministers, der Koalition meinetwegen. Aber da sehe ich schon auch ganz, ganz klar den Kanzler in der Pflicht, hier über Leitlinien der Politik zu diskutieren. Und wenn wir einen Fokus auf Familien legen wollen, dann müssen wir den auch finanziell auf Familien legen. Und da erwarte ich, dass sich da jetzt noch mal was ändert am Haushalt.
Frau Breher.
Ja, mich ärgert so dieses Pingpongspiel innerhalb der Ampel an dieser Stelle, weil es einfach das völlig falsche Signal ist. Wir haben einen Antrag gestellt, auch als Unionsfraktion, das Elterngeld bei Selbstständigen auszuweiten, die Zugangsmöglichkeiten zu verbessern, zu dynamisieren am Eingang und am Ausgangsbetrag. Und die Ampel, egal aus welcher Fraktion, lehnt unseren Antrag ab mit der Begründung, wir machen das doch schon. Wir haben einen Arbeitskreis. Wir werden einen Antrag vorlegen. Und dann kommt als Sparmaßnahme ausgerechnet dieser Vorschlag aus dem Haus. Und zwar ohne ein Gesamtkonzept und ohne eine Abstufung, ohne einen Zeitplan, als hätte sie nicht eine Sekunde über ihren Vorschlag der Halbierung nachgedacht, sondern so können wir es ausrechnen, Ende aus und rausgehauen. Da fehlt jede Gedanke, jede Sekunde Arbeit, wie man die Vorhaben, die man doch hat, in ein Gesamtkonzept dann auch am Ende in den Haushalt einstellen kann. Und mir fehlt an der Stelle von der Ampel außer Lippenbekenntnisse tatsächlich auch mal der wirkliche Wunsch, an der Stelle Geld für Familien bereitzustellen. Weil nicht nur beim Elterngeld wird gespart, bei dem Ganzen im gesamten Bereich frühkindlicher Bildung, nicht erst im Haushalt, der jetzt kommt, sondern auch schon im aktuellen Haushalt. Und das ist für mich ein absolutes Armutsbezeugnis. Und ich würde mir so wünschen, dass das, was Nina Stahl gerade gesagt hat, auch tatsächlich wir im Haushalt sehen würden.
Mhm. Frau Ellmendinger, jetzt Sie. So.
Ich würde gerne diese Generalisierung von Frau Breher jetzt widersprechen und gleichermaßen zunächst mal ganz, ganz viele gemeinsame Punkte zwischen uns hochziehen. Und ich glaube, gemeinsam ist uns allen, dass das Elterngeld eine ganz gute Sache ist. Gemeinsam ist uns allen das, was wir unter Dynamisierung verstehen, dass also die untere Grenze von 300 Euro und die obere von 1.800 Euro aufgestockt wird. Und bei den Selbstständigen sind wir auch, glaube ich, alle vollständig beisammen, dass da etwas kommen muss. Das heißt, es geht jetzt bei dieser Ausrufezeichen, es muss gespart werden, im Prinzip um die Frage, wo hätte Frau Paus sparen können. Da sehe ich keine alternative Antwort. Was Herr Lindner vorgeschlagen hatte, war ja die Lohnersatzleistung von 65% zu reduzieren. Wenn ich da die Entscheidung zu treffen gehabt hätte, ob ich von diesen 65% auf 60% runtergehe, hätte ich auch auf alle Fälle gesagt, das mache ich nicht, weil das die Mitte der Gesellschaft und den unteren Rand der Gesellschaft bei weitem mehr schadet. Das heißt, ich hätte auch eher an den 5%, bei vielen Berechnungen sind es auch 4% der Höchstverdienenden angesetzt und hätte das aus verschiedenen Gründen getan. Der erste Grund ist, dass wir überhaupt nicht wissen, ob genau diese Bevölkerungsgruppen, also sehr, sehr gut verdienende Männer, überhaupt Elternzeit nehmen, ob sie überhaupt etwas zur Gleichstellung beitragen. Das können wir nicht. Dazu gibt es keine Daten, weil diese Daten eben ab diesen 35.000 Euro im Jahr, das heißt ab dem Moment, wo wir diese 1.800 Euro auszahlen, überhaupt nicht differenziert ist. Wir haben auch keine Zahlen des Elterngeldbezugs nach Einkommensgröße. Und das Gleiche gilt für Frauen, alle höchstverdienenden Frauen, von denen wir Unterlagen haben, von denen wir Surveys haben, die nehmen einen erklecklich kleinen Teil von Elterngeld und sie würden auch keinen größeren nehmen, weil sie tatsächlich in den Arbeitsmarkt relativ zügig wieder eingehen. Ich glaube, wir überschätzen hier einfach, die Wirkung genau dieser 4% für einen Systemwechsel, der in Deutschland absolut notwendig ist.
Ich glaube, das haben wir verstanden, Frau Almendinger. Ja, vielleicht.
Ich möchte kurz noch einen Punkt dazufügen. Und dieser Punkt bezieht sich nämlich auf andere Mechanismen, die genau diese Höherverdienenden eigentlich sehr stark privilegieren. Und das ist das Ehegattensplitting. Das kommt insbesondere Höherverdienenden zugute. Da gibt es, wenn man das so lässt, einen gewissen Ausgleich. Und natürlich bei diesen Mindestberechnungssituationen bei der Krankenkasse und so weiter und so fort hat man ja auch eine Also wir haben in vielen anderen familienpolitischen Leistungen tatsächlich eine Privilegierung dieser Personen.
Da kommen wir vielleicht später drauf. Wo können wir sparen? Ich würde vielleicht erstmal zunächst von der anderen Seite rangehen, nämlich was müssen wir machen, um eine zeitgemäße Familienpolitik einzuführen? Welche Unterstützungen sind da entscheidend? Jetzt haben wir über das Elterngeld gesprochen und über Reformen, die da nötig wären, etwa eine andere Aufteilung der Elternmonate, damit Männer stärker auch in die Arbeit zu Hause, in die Kindererziehung eingebunden werden, damit das partnerschaftlicher organisiert werden kann. Jetzt ist ja auch die Frage, warum muss sich der Staat überhaupt so stark da einmischen? Ist das nicht eine Aufgabe auch in erster Linie der Paare, das zu organisieren?
Naja, also ich finde schon, dass es, wir haben im Grundgesetz die Gleichstellung von Männern und Frauen stehen und dann müssen wir uns auch darum kümmern, dass die tatsächlich gelebt werden kann. Das heißt, wir müssen Rahmenbedingungen setzen, die dafür sorgen, dass auch wenn Paare ein Kind bekommen, tatsächlich beide gleichberechtigt diese Partnerschaft leben können. Und de facto ist es so, dass viele Paare, das zeigen auch Umfragen und Studien immer wieder, viele Paare gerne sehr viel gleichberechtigter die Sorgearbeit aufteilen würden, das aber nicht können, weil die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Und deswegen finde ich schon, es ist unser Job als Politik, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen den Bedürfnissen der Menschen auch angepasst werden und auch unseren gesetzlichen, grundgesetzlichen Vorgaben angepasst werden. Insofern finde ich, es ist nicht alleine eine Aufgabe der Familien, der Paare, das unter sich zu regeln. Auf der anderen Seite, was ich ehrlich auch sagen muss, ist, es ist schon auch eine Aufgabe der Paare, eigenverantwortlich zu entscheiden, wie sie Dinge regeln wollen. Und da wünsche ich mir manchmal auch mehr Einfordern von Frauen. Ich habe selber 3 Kinder und ich habe das so oft erlebt im Umfeld, wenn ich dann sofort, beim ersten war ich noch eine Weile zu Hause, beim zweiten und dritten bin ich sofort nach dem Mutterschutz wieder arbeiten gegangen. Mein Mann war viel zu Hause. Und wie häufig ich erlebt habe, dass ich da mit Vorurteilen konfrontiert wurde, ich bin eine Rabenmutter und so weiter. Und zwar von anderen Müttern, ja, wo ich gedacht habe, okay, wir müssen tatsächlich auch in der Elternschaft selber noch viel mehr Vorurteile abbauen und klarkriegen. Und das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, klarkriegen. Männer können genauso Windeln wechseln wie Mütter. Die können die Kinder genauso beruhigen, wenn sie weinen und so weiter. Und das ist eine Aufgabe, die Paare vorleben müssen, auch ihren Kindern vorleben müssen, damit sich diese Geschlechterrollen endlich ändern und nicht weiter zementieren, die wir als Gesellschaft fordern müssen, die wir als Arbeitgeberin, also als Arbeitswelt und so weiter. Da sind so viele Stellschrauben, die alle ineinander greifen müssen, damit das funktioniert. Und ja, da hat der Staat auch seinen Teil der Aufgaben zu erledigen.
Interessanterweise ist es ja so, dass ergeben diverse Umfragen, zum Beispiel vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, dass in Ostdeutschland die Frauen das viel stärker einfordern, nämlich eine gleichberechtigte Teilhabe am Beruf, ein schnelles Einsteigen wieder und entsprechend, dass die Männer dort auch zu Hause bleiben, sich an Erziehung und Haushalt beteiligen. Können wir da von Ostdeutschland was lernen? Frau Almendinger?
Natürlich. Wir haben gesehen, dass in Ostdeutschland natürlich diese Zwei-Verdiener-Ehe gesetzt war. Sie war ausgeschmückt durch eine Kinderbetreuungssituation, die sehr, sehr lange Stunden und Öffnungszeiten beinhaltete, die natürlich auch von anderen Privilegien umgeben war. Ob Ob wir den ganzen Weg in Richtung Ostdeutschland gehen sollten, das ist eine Frage. Wir haben jetzt ja auch erste Ergebnisse, was diese Wochenkinder da betrifft. Insofern bin ich vollständig bei Frau Breher und bei Frau Stahr, dass wir die Familien auch mit Zeit auszustatten haben. Das hatte man in Deutschland, in Ostdeutschland so nicht. Aber insgesamt ja, die Versorgungssituation in Ostdeutschland für Kinder ist auch besser. Vielleicht nochmal zu Ihrer Eingangsfrage. Ich sehe nicht, dass es hier eine Wahlfreiheit gibt für Familien. Ich sehe, dass der Staat sich heute schon sehr stark in die Familien einmischt und auch der Arbeitsmarkt bzw. die Ergebnisse, die auf dem Arbeitsmarkt erzielt werden. Frauen haben eben entsprechend eine schlechtere Verhandlungsgrundlage in den Familien. Normalerweise, dass sie jünger sind, dass sie bei der Familiengründung noch nicht so etabliert sind, weniger verdienen und von daher oft monetäre Aspekte eine ganz große Rolle spielen, wer jetzt in Elternzeit geht und wer nicht. Das heißt, ich finde das eine vornehme Aufgabe des Staates, hier explizit Frauen auch in ihrer Verhandlungsposition zu stärken und damit Normen, die wir ja seit Jahrzehnten sozusagen eingefräst haben in unsere aller Köpfe, zu überkommen.
Entscheidend dafür, für die Chancen sowohl von Vätern wie auch Müttern, sich um Kinder, um Erziehung, um Haushalt zu kümmern und gleichzeitig zu arbeiten, ist ja nun auch, welche Betreuungsmöglichkeiten stellt der Staat zur Verfügung? Die Frage, wie steht es um Kita-Plätze, wie steht es um Ganztagsschulen? Das ist ja eine, sagen wir mal, traurige Geschichte an sich. Wir reden seit 15 Jahren darüber. Nach wie vor ist es für Eltern sehr schwierig, ausreichend Betreuungsplätze zu finden. Frau Breher, was läuft da falsch?
Wenn wir über Familien und Kinder sprechen und auch der Vereinbarkeit, dann geht es darum, Betreuungsplätze zu haben. Und natürlich ist in den vergangenen Jahren unfassbar viel passiert. Das kann jeder in seiner eigenen Kommune nachschauen. Wenn ich auch bei mir im Umfeld gucke, wie viele Betreuungsplätze wir hatten noch vor 10 Jahren, noch vor 5 Jahren und wie wir heute haben, dann ist sehr, sehr, sehr viel geschafft.
Und trotzdem klagen junge Paare, sie finden keine Betreuungsplätze. Erst recht, wenn die Kinder auch in die Schule gehen, dann stehen sie plötzlich wieder um 12 Uhr vor der Tür.
Genau. Vollkommen richtig. Deswegen, beides muss weitergehen. Wir brauchen die Investition in den Ausbau Kita, in die Qualität Kita. Und wir haben den Rechtsanspruch auf die Betreuung Ganztag im Grundschulbereich geschaffen ab 2026. Und da muss jetzt das volle Augenmerk drauf gerichtet werden, damit Bund, Länder und Kommunen gemeinsam diese Aufgabe, diesen Rechtsanspruch dann auch tatsächlich gut erfüllen können, weil die Vereinbarkeit endet nicht mit dem Ende der Kita-Zeit.
Frau Stahr, was machen Sie, damit junge Eltern tatsächlich auf ausreichend Betreuungsangebote zurückgreifen können?
Ja, tatsächlich, es hat sich in den letzten Jahren viel getan, aber einfach aufgrund der Ausgangslage, die extrem schlecht war, hat sich immer noch nicht genug getan und wir versuchen daran weiterzuarbeiten jetzt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch was nicht alleine im Familienbereich geklärt werden kann, sondern beispielsweise auch die Arbeitsmarktpolitik ist da ganz entscheidend. Wir machen Fachkräfteeinwanderung. Wir versuchen Menschen, die hier sind, schneller zu qualifizieren, machen beispielsweise Spurwechsel, wer in einem Asylverfahren ist, aber hier arbeiten möchte und kann und dass das eben auch ermöglicht wird. Das heißt, wir versuchen da alle Potenziale zu heben, damit Menschen hier auch in den Arbeitsmarkt kommen und natürlich eben auch als Fachkräfte in Kitas und Ganztagsschulen sind. Gleichwohl müssen wir anerkennen, das wird auch noch nicht reichen. Deswegen müssen wir schauen, welche Potenziale gibt es noch. Ich sehe hier beispielsweise auch große Potenziale in multiprofessionellen Teams, sowohl in der Kita als auch im Ganztag. Klar ist dabei aber, es muss immer der Kinderschutz gewährleistet sein. Es muss klar sein, dass jeder, der eine Kita betritt, pädagogisch geschult ist. Das kann durch relativ kurze Schulungen passieren in wenigen Wochen, dass die Basics erstmal gelegt sind und dann kann man da weiterarbeiten. Aber es geht nicht, dass wir jetzt einfach sagen, jetzt kann jeder, der irgendwie Lust hat und sagt, auch ich kann gut mit Kindern in der Kita oder in der Ganztagsschule arbeiten.
Ja, das ist ein riesiger Schritt noch, Herr Schröder, dem würde ich meinen Vorrednerinnen absolut zustimmen, auch dass viel getan worden ist. Ich meine, man muss sich ja klar machen, dass insbesondere im Westen Deutschlands eine Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren ganz stark tabuisiert war über viele, viele, viele Jahrzehnte. Wir sind noch nicht sehr weit. In Westdeutschland sind es 31% der Kinder unter 3, die jetzt in Kindertagesstätten sind. Im Osten sind es 52%. Also da kann man sehen, welche gewaltigen Aufgaben da vor uns stehen. Und diese steigende Nachfrage, die kann ganz, ganz schwer begegnet und entgegnet werden.
Woran liegt das? Haben Familien keine ausreichende Lobby in Deutschland?
Das denke ich, das sieht man ja auch jetzt, so sehr ich mich freue, das hatte ich ja auch geschrieben, dass es jetzt eine Diskussion gibt um die Ausrichtung der Familienpolitik. So wurde diese Diskussion ja durch Sparmaßnahmen getriggert. Also es war ja keine Diskussion, die sozusagen in der Offensive war und sagte so, jetzt kümmern wir uns mal um unsere Familienpolitik. Wir schauen, welche Mosaiksteinchen zusammenpassen, wo man besonders viel tun muss, welche nicht zusammenpassen, die man arrondieren muss. Sondern es ist eine familienpolitische Diskussion im Moment, die in der Defensive ist und unter Sparzwängen steht. Und das ist für unsere Kinder und unsere Familien das Schlechteste, insbesondere bei einer demografischen Ausgangslage, die allemal schon sehr prekär ist und wo man ganz besonders viel für unsere Kinder tun sollte. Und was ich noch hinzufügen möchte, das gilt natürlich insbesondere für Kinder, die aus prekären Elternhäusern kommen, also das Stichwort arme Kinder, die natürlich ganz besonders auf eine Förderung schon im Alter von unter 3 Jahren angewiesen sind.
Das sagt Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Heute im Wortwechsel, wir diskutieren über die Frage, wie sieht eine moderne Familienpolitik aus? Neben Jutta Almendinger sind dabei die Familienpolitikerin Silvia Beer von der CDU-CSU und Nina Starr von Bündnis 90 Die Grünen. Wir haben bislang viel gesprochen über Vereinbarkeit, Familie, Beruf, partnerschaftliche Aufteilung von Erziehungsarbeit und Arbeit im Haushalt. Über eines der Themen, Jutta Almendinger, Sie haben das gerade angesprochen, haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich die hohe Rate von Kinderarmut. In Zeiten hoher Preise für Lebensmittel und Energie hat sich das Problem noch deutlich verschärft. Jedes fünfte Kind ist nach aktuellen Erhebungen von Armut bedroht, lebt in Armut und viele Familien kommen derzeit nur noch über die Runden, weil sie von Hilfsprojekten wie der Arche in Berlin zum Beispiel unterstützt werden. Wir hören jetzt mal rein, was Bernd Sigelko, der Leiter der Arche, zur aktuellen Lage sagt.
Also wir merken in letzter Zeit, dass das Geld sehr stark fehlt, denn in unserer Haupteinrichtung in Marzahn-Hellersdorf haben wir mittlerweile, wenn wir Lebensmittel ausgeben, 1000 Familien, die von der Arche bis zur Straßenbahn stehen, um auf Lebensmittel zu warten. Die stehen teilweise 2,5-3 Stunden in der Schlange und wir merken, dass die Chancengleichheit oder Ungleichheit noch viel größer wird, weil wir Kinder haben, die werden immer abgehängter, die in der Schule nicht mehr mitkommen, sie nehmen keinen Nachhilfeunterricht, sie sehen für sich keine Perspektive mehr.
Bernd Sigelko war das, der Leiter der Arche in Berlin, ein Kinderhilfswerk. Also armen Familien mangelt es am nötigsten. Sie sind auf kostenlose Essensausgabe, auf Lebensmittel angewiesen. Sie werden abgehängt. Ist das nicht ein Armutszeugnis für einen Sozialstaat? Ein Armutszeugnis auch für die Familienpolitik der aktuellen Regierung und der Regierung, die davor waren. Frau Beer, die CDU-CSU hat über 15 Jahre die Familienpolitik in Deutschland in der Regierung mitbestimmt.
Frau Beer, bitte. Wir haben auch eine Dorothee Beer.
Frau Beer, pardon.
Wir haben vor ein paar Wochen unser Kinderzukunftspaket vorgestellt, weil genau das, was Bernd Sigelko beschreibt, genau das ist es doch, wo wir hinschauen müssen. Kinder, die in Deutschland aus ganz verschiedenen Gründen, ganz verschiedene Geschichten, die sie mit sich bringen, keine Chance haben im Leben. Und da geht es auf der einen Seite um Geld. Das könnte man auch heute schon verändern, indem man direkte Geldleistungen, die für die Familien, für die Kinder anzusetzen sind, anhebt im Bereich SGB II. Es geht vor allen Dingen aber darum, dass Kinder eine Chance haben müssen, wenn sie aus prekären Familien kommen, aus Familiensituationen, die es schwieriger haben. Und da geht es einfach los mit dem Thema frühe Hilfen, Eltern ganz früh abzuholen, zu unterstützen, gute Eltern sein zu können. Da geht es dann weiter mit guten Bildungseinrichtungen, Kita und Schule.
Und warum klappt das nicht? Wir haben ja Bernd Sigelko gehört. Warum passiert da so wenig?
Das ist ein Sie haben jetzt Bernd Sickelkow ausschließlich mit einem Satz zitiert, nämlich, dass es ums Geld geht. Und da gäbe es die Möglichkeit, im SGB II die Leistungen zu erhöhen für diejenigen Familien, die zu wenig Geld zur Verfügung haben. Und insbesondere die Grundlagen, die wir gelegt haben beim Zusammenführen mit dem Onlinezugangsgesetz und dem digitalen Familienleistungsgesetz, die Leistungsansprüche, die man hat, digital zusammenzuführen, da muss einfach nochmal Gas gegeben werden, jetzt von der Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern, damit die Leistungen auch einfacher abgerufen werden können. Und
ein Punkt wäre ja auch zum Beispiel die Kindergrundsicherung, die die Ampelkoalition einführen will. Würden Sie da sagen, ja, das brauchen wir?
Dann möchte ich erstmal eine Definition haben, was genau darunter verstanden wird. Wenn unter der Kindergrundsicherung verstanden wird, das Kindergeld und den Kinderzuschlag zusammenzuführen und dazu die 15 Euro aus dem Bildung- und Teilhabepaket, diese Mittel zusammenzuführen und digital abzurufen, dann heißt es, die Grundlagen, die bereits rechtlich da sind, einfach nur umsetzen. Das geht nämlich heute schon. Das wird nur noch nicht gemacht in den Ländern. Da gibt es nur erste Piloten. Darüber hinaus weiß ich ehrlich gesagt nicht, was genau geplant ist im Bereich Kindergrundsicherung, weil wir noch kein abschließendes Konzept mit einzelnen Leistungen haben.
Es wird, da kann uns Frau Steyer vielleicht weiterhelfen.
Leistungen, 150 Leistungen werden zusammengefasst. 150 Leistungen werden nach den Eckpunkten, die mir vorliegen, aber nicht zusammengefasst. Deswegen, da muss die Ampel jetzt erstmal liefern.
Also ja, vielleicht kann ich da ein bisschen zur Aufklärung beitragen, wobei ich glaube, Frau Breher, Sie wissen sehr genau, was in dem Konzept steht, denn das Kinderzukunftsgeld der CDU, was Sie gerade ja beschlossen haben, orientiert sich ja zu ganz, ganz großen Teilen an unserem Konzept der Kindergrundsicherung. Insofern freue ich mich, dass wir da gar nicht so weit auseinander liegen.
Die Kindergrundsicherung, dann haben Sie es nicht gelesen, Frau
Starr. Ich habe es sehr intensiv gelesen und habe sehr viel wiedergefunden und freue mich, dass es da Gemeinsamkeiten gibt. Das Konzept zur Kindergrundsicherung ist ja bereits in den Eckpunkten, die aus dem Familienministerium kommen, die damals in die interministerielle Arbeitsgruppe gegeben wurden. Im Januar, seitdem ist das ja auch bekannt, seitdem wird es diskutiert. Uns ist wichtig, dass wir einen Garantiebetrag haben, der quasi so wie jetzt auch das Kindergeld allen Familien ausgezahlt wird. Hinzu kommt ein Zusatzbetrag, der sich am Einkommen der Eltern orientiert. Das heißt, Menschen, die wenig Einkommen haben, bekommen einen höheren Zusatzbetrag. Und um das zu ermöglichen, werden diverse Leistungen, die es derzeit gibt, zusammengeführt. All das soll so funktionieren, dass Eltern eben nicht, so wie es derzeit ist, 150 verschiedene Anträge stellen müssen, sondern die Eltern sagen, ich habe ein Kind, so sehen meine Einkommensverhältnisse aus. Optimal wäre, wenn sie das nicht mal mehr selber machen müssen, sondern wenn sie einmal erlauben, da kann der Staat drauf zugreifen, auf meine Einkommensverhältnisse über das Finanzamt, Steuer-ID, was auch immer. Und dann erledigt der Staat das. Ob das so umsetzbar ist, das ist noch nicht ganz sicher, das prüfen wir derzeit. Aber die Idee ist, von der Hohlschuld der Eltern wegzukommen hin zur Bringschuld des Staates, damit die Eltern eben einmal quasi sagen, ja, ich habe ein Kind und ich möchte gerne finanzielle Leistungen dafür bekommen. Und dann rechnet der Staat aus, wie viel steht diesen Eltern, diesem Kind zu. Und das wird dann automatisiert, digitalisiert ausgezahlt.
Aber dabei das gibt's doch schon.
Nein, das gibt es aber in der Form eben noch nicht. Dort, wo es das gibt, funktioniert es auch noch nicht ganz komplett. Und das Problem ist tatsächlich diese vielen unterschiedlichen Stellen, an die sich Eltern wenden müssen. Und deswegen haben wir beispielsweise in der Kommune, wo ich früher kommunalpolitisch auch tätig war, haben wir ein Familienbüro eingerichtet, wo zumindest die Leistungen, die wir bündeln konnten, an einem Ort gebündelt wurden. Aber das funktioniert einfach noch nicht überall und dafür brauchen wir auch rechtliche Änderungen, damit das funktioniert. Ja. Und die Kindergrundsicherung soll alle Leistungen zusammenführen und automatisiert ausbezahlen. Und
okay,
ein letzter Satz, wenn ich darf. Wichtig ist uns, dass es eben nicht nur eine Zusammenführung ist. Und das haben wir auch im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir eine Neuberechnung des kindlichen Existenzminimums wollen, die auch Teilhabe sichert und damit eben auch Bildung sichert. Mhm. Und die brauchen wir ganz dringend, weil es kann, da gebe ich Frau Breher recht, eben nicht sein, dass wir nur Leistungen zusammenführen, sondern es muss sich auch im Portemonnaie der Familien etwas ändern, damit Teilhabe und Bildung gewährleistet sein kann.
Ich würde jetzt gerne Frau Almendinger noch mal reinhören. Frau Breher, bei allem Verständnis.
Ich habe vorhin auf meinen Einsatz verzichtet, aber ich würde jetzt wirklich gerne nachfragen, weil Frau Stahr sagt, 150 Leistungen zusammenfassen und in diesen Zusatzbetrag. Das ist einfach nicht richtig. Der Zusatzbetrag besteht ausschließlich aus dem Kinderzuschlag von heute plus 15 Euro aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. All die vielen Leistungen, die Frau Stahr gerade benannt hat, dann sagen Sie sie mir gleich,
okay,
welche.
Frau Breher, einigen wir uns darauf, weil unsere Sendezeit ist begrenzt, um diesen Konflikt vielleicht in aller Komplexität auszutragen, darauf, dass es hier unterschiedliche Meinungen gibt. Aber Frau Almendinger würde ich jetzt gerne doch mit reinhören. Wie ist Ihr Blick auf die Kindergrundsicherung? Ist das der Königsweg, um Kinder aus der Armut zu führen?
Ja. Wenn ich über Kinderarmut spreche, dann spreche ich natürlich über finanzielle Armut, wie Herr Sigelow auch, aber er spricht natürlich auch über Bildungschancen. Wir wissen, dass wir in Deutschland im Vergleich zu unseren Nachbarn sehr, sehr geringe Bildungschancen jenen Kindern geben, die aus prekären Elternhäusern kommen. Und prekär spannt da ein ganzes Netz auf. Also das sind Elternhäuser, wo kein Deutsch zu Hause gesprochen wird. Das sind Elternhäuser, wo wenig gelesen wird und eine niedrige Bildung da ist. Und dafür gibt es ja dieses sogenannte Startchancenprogramm. Und meine Meinung und mein Herangehen ist immer das, dass eigentlich diese Bildungspolitik einer der hauptsächlichen Möglichkeiten ist für eine sehr, sehr gute Sozial-, aber auch Arbeitspolitik. Und wenn ich jetzt sehe, wie dieses Startchancenprogramm in einer gewissen Weise zerredet wird mit diesen 4.000 Schulen, die jetzt nach dem Königsteiner Schlüssel da behandelt werden sollen, wo man ausrechnen kann, dass eigentlich die Gelder nicht an den Schulen ankommen, die es am meisten brauchen, dann macht mich das mehr als traurig, weil wir den Kindern Geld geben müssen, aber wir müssen ihnen insbesondere die Bildungsressourcen für die Zukunft geben. Das ist das, was ich noch diesbezüglich hinzufügen möchte. Bei der Kindergrundsicherung ist das meines Erachtens, was ich kenne, auch aus meiner Arbeit damals von der Bundesagentur für Arbeit, alles andere als ausgemacht, dass wir überhaupt schon die ganzen administrativen und auch digitalen Möglichkeiten so beisammen haben, dass wir das Anfang 2025 einführen können. Und was natürlich massiv noch fehlt, ist eine Vorlage von Hubertus Heil, wie eben das neue sozioökonomische Mindest-Niveau aussehen sollte für Kinder. Und diese neue sozioökonomische sozusagen Mindestniveau ist ja genau das, was dann auch den Kinderzuschlag informiert, der natürlich deutlich steigen wird, wenn wir das haben, und wo dann diese 2 Milliarden auf gar keinen Fall reichen werden, das wissen wir alle.
Sie auch, Frau Stahr, Frau Breher, 2 Milliarden reichen nicht aus. Lisa Paus, die Familienministerin, hat mal 12 Milliarden in die Diskussion geworfen. Klar ist, Kinder in der Armut zu helfen, sie aus der Armut herauszubringen, das ist nicht gratis möglich. Das kostet Geld. Wie viel?
Voraussetzung ist erstmal zu wissen, wie viele Kinder es heute in Anspruch nehmen und wie viel einen Anspruch hätten. Und solange ich diese Frage nicht beantworten kann und die Ampel hat das Wort Evaluation aus dem Gesetz gestrichen, kann ich auch nicht wissen, wie viel Geld ich mehr bräuchte. Beim Kinderzuschlag, das wissen wir, waren es 2018 250.000 Kinder und sind es nach der Novellierung in der vergangenen Legislatur inzwischen 800.000 Kinder, die den Kinderzuschlag bekommen. Die Ministerin behauptet, es sind nach wie vor 30%. Wie diese unterschiedlichen absoluten Zahlen jeweils 30% sein können, erschließt sich mir nicht.
Wäre bereit zu sagen, für Familien brauchen wir mehr Geld, um Kinderarmut zu bekämpfen?
Familien brauchen insgesamt mehr Geld. Kinder brauchen mehr Geld. An der Stelle zu sparen, einzusparen, Bereich frühkindlicher Bildung, insgesamt Bildungseinrichtungen, Investitionsprogramme zu kappen, frühe Hilfen zu kappen. All das ist in einer Situation, wo jeder drüber spricht, wie es Familien in Deutschland geht, wie es den Kindern nach Corona gibt, das absolut falsche Signal.
Almendinger. Natürlich brauchen alle Kinder Hilfe, das ist ja gar keine Frage, aber wir müssen doch auch Seite an Seite stehen, dass einige Kinder wesentlich mehr Hilfen brauchen als andere, und zwar wesentlich mehr. Und deshalb müssen wir universelle Leistungen und dann gezielt die Leistungen an diese Kinder geben, und da sind wir verdammt schlecht drin.
Mhm. Ja, aber genau dafür müssen wir wissen, wer bekommt es aus welchen Gründen heute nicht und hätte
Frau Breyer, ich glaube, das haben wir verstanden, Ihre Einwände. Frau Starr hatte sich noch gemeldet. Bitte.
Ich würde gerne noch einmal darauf zurückkommen, wer braucht es eigentlich und was, wie viel Geld braucht es? Ja, die 2 Milliarden werden nicht reichen, aber Frau Almendinger hat schon darauf hingewiesen, wir brauchen eine Neuberechnung des kindlichen Existenzminimums, teilhabesichernd. Erst wenn wir das haben, können wir definitiv sagen, wie hoch ist eigentlich die Summe, die dann gebraucht wird. Und ja, wir haben noch nicht statistisch erfasst alle Zahlen genau. Das ist ja nicht so, dass ich irgendwie einmal sage, liebes Statistisches Bundesamt, zack, morgen möchte ich die Zahlen auf dem Tisch haben. Das sind ja ganz unterschiedliche Erhebungen, die dafür geprüft werden müssen und so weiter. Wir werden eine Größenordnung haben, die stellen wir in den Haushalt ein. Und dann schauen wir, ob das am Ende des Tages reicht oder ob wir dann nochmal nachschießen müssen. So funktioniert das bei allen gesetzlichen Leistungen. Ja? Die stehen im Gesetz, die stehen dann im Haushalt drin. Und wenn mehr gebraucht wird, dann wird das nachgeschossen in den Haushalt. Ja, das ist eine überplanmäßige Ausgabe. Ja. Aber was ich ganz, ganz wichtig finde, das hat Frau Almendinger auch gesagt, das Geld ist das eine. Wenn der Magen leer ist, dann kann ich nicht gut lernen. Aber ja, wir müssen auch gezielt in die Bildungseinrichtungen gehen. Deswegen ist mir auch das Startchancenprogramm so extrem wichtig. Deswegen ist mir das Kita-Qualitätsgesetz extrem wichtig. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass wirklich die Qualität gesteigert wird und dass beim Startchancenprogramm das Geld eben nicht über den Königsteiner Schlüssel verteilt wird, sondern gezielt an den Schulen ankommt, wo es gebraucht wird. Da sind wir mit den Ländern noch im Austausch, dass wir das zumindest für einen Teil des Geldes wirklich verwirklicht bekommen.
Ja, also klar und ist, glaube ich, geworden, Kinder, Familien zu fördern, das braucht Geld. Und in diesen Zeiten ist natürlich die Frage, wo kommt das Geld her? Die FDP beharrt darauf, wir brauchen einen ausgeglichenen Haushalt, es muss an anderer Stelle gespart werden. Ich würde da gerne nochmal den Blick auf die Familienpolitik insgesamt werfen. Es ist ja nicht so, dass nicht viel Geld für Familien ausgegeben würde. Es gibt über 150 Familien- und ehepolitische Maßnahmen im Gesamtwert von über 150 Milliarden Euro pro Jahr. Da kann man sich natürlich schon mal fragen, ist das alles zielgerichtet darauf hin, Familien, die es benötigen, zielgerichtet zu unterstützen? Also fragen wir mal, wo können wir denn auch in der Familienpolitik sparen? Was ist nicht mehr zeitgemäß? Lars Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, hat das Ehegattensplitting eingebracht. Keine ganz neue Debatte, aber die Frage ist natürlich, brauchen wir das Ehegattensplitting noch, das Paare unterstützt, wo einer sehr viel arbeitet und der andere Partner, die Partnerin, sehr wenig oder gar nicht? Ist das nicht ein Modell, das die althergebrachte Alleinverdiener-Ehe subventioniert? Ist das noch zeitgemäß?
Ich glaube, was Lars Klingbeil gemacht hat, ist jetzt nochmal eine Nebelkerze zu werfen und zu sagen, ja, lass mal nicht beim Elterngeld sparen, sondern lieber beim Ehegattensplitting. Das ist an sich eine schöne Idee, aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann können wir jetzt nicht einfach von heute auf morgen sagen, liebe Leute, alle, die ihr verheiratet seid, ihr bekommt kein Ehegattensplitting mehr, sondern wenn man sowas wirklich machen will, dann muss man das abschmelzen. Menschen, die seit 30 Jahren verheiratet sind und in diesem Modell leben, denen werde ich nicht sagen, euer Lebensmodell funktioniert von heute auf morgen nicht mehr.
Aber man könnte es für die Zukunft machen.
Genau, es geht um Neuehen maximal.
Das hat er ja gesagt.
Genau, aber dann, das hat er gesagt, aber dann kann er sich ja mal angucken, was das finanziell bedeutet. Dann ist das nämlich für die Zukunft mittel- und langfristig eine enorme Einsparung, über die wir gerne sprechen können. Aber das ist nichts, was uns heute den Haushalt ausgleicht. Und deswegen sagen wir immer, wir müssen darüber sprechen, wo kann man sonst noch einsparen. Und ganz ehrlich, wenn wir darüber sprechen, dass Kinder und Familien eine Unterstützung brauchen, dann bin ich persönlich auch nicht bereit, immer nur innerhalb des Familienetats zu gucken, sondern ich habe vorhin schon mal die klimaschädlichen Subventionen angesprochen. Warum finanzieren wir Dienstwagen aber nicht Kinder. Ich verstehe das wirklich nicht und ich finde, da müssen wir uns als Gesellschaft fragen, wo unsere Prioritäten wirklich liegen.
Naja, man kann
liegen.
Ja durchaus fragen, ist das noch zeitgemäß, dass der Staat mit Milliarden ein Familienmodell subventioniert, dass wir so eigentlich nicht mehr für zeitgemäß halten, dass die meisten Familien eigentlich auch nicht mehr wollen, dass damit auch Anreize setzt, sich entsprechend zu verhalten. Frau Almendinger.
Ganz kurz, ich habe ja gesagt, das kann man
tun. Wir waren ja eben alle einer Meinung, dass wir sehr viel stärker zielgerichtet arbeiten müssen, gerade in Zeiten enger Haushalte. Ich glaube, da waren wir drei vollständig einer Meinung. Und wenn man sich jetzt unter diesem Gesichtspunkt des Ehegattensplitting anschaut, dann kann es in der Tat, das finde ich auch eine falsche Diktion, nicht darum gehen, das jetzt einfach abzuschaffen, weil viel von diesen Geldern brauchen wir ja. Wir müssen diese Gelder nur zielgerichtet einsetzen. So, es geht also um eine Reform des Ehegattensplittings. Und bei dieser Reform würde ich gerne sozusagen diese Kinder nach vorne rücken. Und im Moment profitieren von dem Ehegattensplitting nicht Alleinerziehende, also Kinder von alleinerziehenden Eltern, von nicht-ehelichen Eltern, also nicht-eheliche Familienverhältnisse. Auch bei der Scheidung der Eltern fällt das weg. Also es ist für die Kinder überhaupt nicht zielgenau. Dann ist das Ehegattensplitting in überhaupt gar keiner Weise sozial ausgewogen. Das ist eine Umverteilung von unten nach oben, weil 41% des Splitting-Volumens in der Tat auf das Viertel mit den höchsten Einkommen sich bezieht. Also hier ist auch meines Erachtens absoluter Reformbedarf angesagt, zumal wir ja sehen, dass gerade in Zeiten der Inflation die soziale Ungleichheit auch zwischen Haushalten, nicht nur zwischen Individuen, enorm ansteigt. Das heißt, es geht um eine Umsteuerung des Ehegattensplittings in eine Individualbesteuerung und dann sozusagen Grundfreibeträge. Und das ist das eine. Und das andere ist genau das, worüber wir gesprochen haben. Eine wesentlich größere Forderung von Kindern im Allgemeinen und spezifisch für die, die es brauchen. Mhm.
Frau Breher, gehen Sie damit Reform Ehegattensplitting vielleicht nicht komplett abschaffen, aber es gerecht gestalten?
Also die Ampel hat das Thema ja selber schon beerdigt und unsere Position zum Ehegattensplitting ist, glaube ich, auch sehr eindeutig, dass wir es beibehalten wollen. Es geht nämlich nicht nur um die Hochverdiener-Ehen, sondern insbesondere auch im ganz normalen, mit arbeitenden Bereich, wo Menschen einfach von gemeinsam veranlagt eine Steuerersparnis haben.
Sicher, und zwar aber die Ersparnis ist bei diesen Familien viel kleiner. Wir brauchen da einfach eine sozial gerechtere Ausbuchstabierung.
Das ist auf jeden Fall ist es eine Unterstützung der Ehe, die grundrechtlich geschützt ist und ein Anerkennen nicht nur gar nicht arbeiten, vollarbeiten, sondern auch derer, die einfach sich unten die Arbeit anders einteilen, aufteilen, unterschiedlich höhere Gehälter haben. Und insofern ist das, glaube ich, noch eine ganz andere Debatte, als über Kinder zu sprechen. Weil wenn ich über den Kinderfreibetrag spreche, den Kinderfreibetrag anzuheben in Richtung des Freibetrags für Erwachsene, das ist etwas, was ich als absolut richtig ansehe. Und was wir perspektivisch, je nach Haushaltslage natürlich auch, weil es einfach teuer ist, aber das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und zwar unabhängig davon, ob ich das Ehegattensplitting jetzt gut finde oder nicht gut finde. Fakt ist, wenn zwei Menschen gemeinsam eine GbR haben, ein Unternehmen haben, dann werden die Einkünfte beider zusammengepackt und gemeinsam versteuert.
Okay, also halten wir fest, die Union hält am Ehegattensplitting fest.
Aus ihren Fraktionen, die da durchaus mitgehen, dass sie sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß in einer Gesellschaft, wo Frauen und Männer gleichermaßen auf den Arbeitsmarkt gehen und gleichermaßen auch Sorgearbeit übertragen.
Darf ich da einmal nochmal einhaken?
Ja, sehr gerne. Frau Starr, Frau Breher, einen Moment. Lassen wir Frau Starr auch nochmal zu Wort kommen, bitte.
Also, ich habe im Bekanntenkreis eine Situation, die Frau hat nach dem Tod ihres Mannes plötzlich eine schlechtere steuerliche Situation, obwohl sie Kinder hat, als sie die in der verheirateten Situation hat. Und allein dieses eine Beispiel zeigt doch, es kann nicht sein, dass wir Ehe so massiv bevorzugen vor Kindern. Also wir müssen die steuerlichen Vorteile, ja, Ehe ist auch grundgesetzlich geschützt, das stimmt. Wir brauchen eine Reform, die dazu führt, dass wir die Fokussierung der Familienleistung eben nicht auf die Ehe legen, sondern auf die Kinder. Und wenn wir das gemeinsam hinbekommen und wenn wir da die CDU an unserer Seite hätten, die Familienpartei sein will, dann, glaube ich, kämen wir einen großen Schritt weiter.
Wir haben unsere Positionen sehr deutlich. Okay. Und ich glaube, im Rahmen des Ehegattensplittings ist der ganz große Faktor die Steuerklasse 5 und der Trugschluss vieler Frauen, dass sich ein Arbeiten ja nicht lohnt, obwohl es einfach de facto falsch ist, weil sie das Netto übers Jahr eher vom Konto des Meistverdienenden, es kann ja auch mal die Frau sein, umbuchen müssten auf denjenigen, der den größeren Steuerbetrag im Monat, aber nicht im Jahr zahlt.
Aber das würde ja in der Politik nichts ändern.
Aber dadurch entsteht das Ungleichgewicht auf jeden Fall. Mhm.
Ein Punkt würde ich noch ansprechen, nämlich das Elterngeld haben wir angesprochen. Die Frage, brauchen auch Paare mit einem Einkommen von über 150.000 dringend diese Subvention, diese Unterstützung? Bislang lag die Grenze bei 300.000. Frau Breher, Frau Starr, Frau Almendinger, was spricht dagegen, sich hier auch zielgerichtet auf die zu konzentrieren?
190.000, weil wir ja über das zu versteuernde Einkommen reden. Also es sind mindestens 180.000, 190.000. Und ich kann mich hier kurz halten. Ich finde diesen Weg richtig, dass man da oben kürzt. Das geht in Richtung Zielgenauigkeit. Ich würde eine etwas längere Übergangszeit einplanen wollen, als Frau Paus das gemacht hat, dass sich die Eltern darauf einstellen können. Und ich sehe insbesondere ein Problem, nämlich bei zwei Gleichverdienern, und frage mich, warum müssen wir eigentlich das Haushaltseinkommen nach vorne ziehen, also jetzt das Haushaltseinkommen von 150.000, wenn es eigentlich um eine individuelle Lohnersatzgleichung sich geht. Also es ist ja der individuelle Lohnersatz und hat gar nichts mit dem Haushaltseinkommen zu tun. Das würde ich ganz individuell gestalten und würde das dann um Schichten dahingehend, dass ich eine individuelle Einkommensgrenze festlege und nicht eine Haushaltseinkommensgrenze. Mhm.
Frau Starr, Frau Breher.
Ich würde an der Stelle einfach noch mal gerne klarstellen, dass es nicht um 150.000 oder 150.000 Grenze geht während des Bezugs des Elterngeldes. Das wird so oft suggeriert und Menschen haben den Eindruck, naja, die haben ja schon 150.000, wieso brauchen die noch mehr? Darum geht es nicht. Es ist die Bemessungsgrundlage. Und wenn bei insofern Haushaltseinkommen 150.000 eines wegfällt, nämlich desjenigen, der das Elterngeld in Anspruch nimmt, dann habe ich im Zweifel vielleicht nur noch die Hälfte anschließend. Und das im Zweifel bei jemandem, der ordentlich Steuern zahlt, der eine Ausbildung gemacht hat, der vielleicht ein BAföG zurückzahlt, eine teure Wohnung hat. Wenn man sparen muss, um sich ein Kind leisten zu können, schon im Vorfeld, um überhaupt sich die Auszeit leisten zu können, dann ist es für mich der völlig falsche Ansatz, hier eine Neiddebatte über den Höchstbetrag daraus zu machen, sondern dann brauche ich ein Gesamtkonzept. Dann hätte ich mir von der Ministerin mindestens erwartet, dass sie sagt, okay, wir schauen es uns im Detail an, ab einer Grenze von, ich weiß nicht, 250, 200, irgendwo fangen wir an, das abzuschmelzen. Wir gehen stattdessen aber rein und nehmen die 300 Euro am Einstieg und die 1800 beim Ausstieg, passen die an. Wir nehmen die Selbstständigen damit rein. Wir entwickeln das Elterngeld weiter. Das zumindest hätte ich mir erwünscht, wenn ich mit so einem Konzept rausgehe und einfach nur sage 150 und das war's. Das ist für mich ein total falsches Signal in die falsche Richtung.
Frau Starr, das falsche Signal in der Koalition auch schwer durchzusetzen. Was ist da von der Ampelregierung noch zu erwarten?
Na, ich habe ja bereits gesagt, wir finden es grundsätzlich falsch, bei Familien zu sparen. Aber innerhalb der Vorgaben, die es gab, und es geht hier nicht um 150.000 Euro Einkommen, sondern hat Frau Almendinger auch schon gesagt, um 150.000 zu versteuern das Einkommen. Damit liegen wir bei ungefähr 180.000 Euro in der Regel. In den allerseltensten Fällen sind das zwei Paare, die je 90.000 Euro verdienen. Absolut. Sondern in den allermeisten Fällen verdient ein Partner, in der Regel der Partner und nicht die Partnerin, deutlich mehr. Und ja, auch da kann ich verstehen, dass Leute sich darüber ärgern, dass da jetzt Geld gestrichen wird. Aber wenn man sich nochmal anschaut, wir haben dann eine Petition gehabt, die innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden, 48 Stunden 500.000 Unterschriften hatte, obwohl im Endeffekt 60.000 Familien betroffen sind. Also das zeigt, wie gut vernetzt diese Gruppe der Menschen ist. 5%, die das überhaupt nur betrifft, die tendenziell das eher ausgleichen können, als wenn ich unten spare. Ja? Also wenn ich insgesamt die Summe runtersetze, sind viel, viel mehr Menschen betroffen, die wirklich dann viel härter ihr Geld zusammenkratzen müssen. Deswegen, ich hätte mir gewünscht, dass wir einen solchen Aufschrei, eine solche Petition bekommen, wenn der Finanzminister sagt, 2 Milliarden und mehr gibt es nicht für die Kindergrundsicherung. Das gab es aber nicht. Und das lässt mich schon wieder verzweifeln daran, welche Prioritäten setzt unsere Gesellschaft. Deswegen ganz kurz, nein, bei Familien zu sparen ist der falsche Weg. Aber wenn man dazu gezwungen ist, dann lieber dort, wo Familien selber in der Lage sind, es auszugleichen. Deswegen lieber oben als unten.
Das sagt eine verzweifelte Familienpolitikerin, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. Wir haben Nina Stahl gehört heute hier im Wortwechsel. Wie sieht eine moderne Familienpolitik aus? Was müssen wir ändern? Wo müssen wir korrigieren? Das ist unser Thema gewesen. Hier in dieser Sendung diskutiert haben außerdem noch Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, und Silvia Breher von der CDU-CSU.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.